SWR 1. 30 Jahre Hitparade. History.
Wir beamen uns zurück ins Jahr 1989, das Jahr der allerersten Hitparade von SDR3, die Top 1000X. Musikchef damals war Matthias Holtmann.
Ja, ich war Musikchef.
Wie kamst du an die Information ran, dass es da zwei deiner Kollegen gibt, die sich sowas Wahnsinniges ausgedacht haben?
Durch Zufall. Es gab keine Hierarchie, es gab keine Meetings, es gab keine Statements. Es hieß plötzlich, Schmidt und Ziller hebeln alles aus, machen alleine das Radioprogramm. Jeder in 8-Stunden-Schichten und das hat uns überholt. Das hat uns eingeholt und fertig gemacht.
Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal davon gehört hast? Die Spinnen oder?
Nee, ich fand das faszinierend und ich habe gedacht, hoffentlich halten sie das durch. Weil 8 Stunden moderieren, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden moderieren, 8 Stunden schlafen, ist schon eine Sache, die gegen den Biorhythmus geht. Und das macht uns ganz schön fertig.
Wie haben die das gemacht? Wir haben ja Videos gesehen von der Couch, die da stand. Ja. Und da hat dann der eine gepennt und der andere hat moderiert.
Jein.
Jein. Ja, jetzt erzähl mal. Wir können ja jetzt mal die Wahrheit sagen.
Das mit der Couch war mehr oder weniger spektakulär. Aha. Optisch, um das Klischee zu nähren, dass man im Studio schläft, während der andere arbeitet, wie auf dem U-Boot. Aber Schmidt hat schon zu Hause eine Mütze Schlaf genommen, während sie dann moderiert hat und umgekehrt. Also das war mehr spektakulär, um die Illusion vollkommen zu machen.
Ich kann mir vorstellen, im Vorfeld gab es natürlich auch Diskussionsbedarf, ob man sowas machen kann. Also gab es Nachrichten überhaupt noch?
Ja, es gab Nachrichten und es gab aktuelle Einsprengsel. Also wir haben uns nicht von der Aktualität verabschiedet, aber es gab am Schluss Stress mit der Sportsendung, heute im Stadion, glaube ich, die stattfinden musste und am Ende gab es ein ziemliches Gedränge, man musste den Titel umstellen, Titel kürzen und es gab dann diesen wahnsinnigen Auflauf von Menschen, 11.000 Menschen im Park der Wilder Berg, das hat uns völlig überrannt.
Ja, und nicht nur das. Es war ja auch während der Hitparade. Wir haben ja gesehen, also es gibt ja Bilddokumente, also die Originalgeschenke sind nicht mehr da, aber die Hörer, die waren ja irre. Es gab so viel zu essen, zu trinken, irgendwelche gebastelten Sachen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das Studio war wie ein Gemischtwarenladen. Es lief alles zusammen, es wurde alles hingestellt auf Tische, gegessen, getrunken. Die anderen Kollegen kamen dann auch alle zum Essen und zum Trinken.
Natürlich.
Natürlich. Ich erinnere mich an ein Geschenk von damals Obi Rommel, der gesagt hat, ich schicke Ihnen 2 Schweißbänder und einen Regenschirm, damit Sie sehen, dass die Stadt Stuttgart Sie bei Ihrer Schweißtreibung und Arbeit nicht im Regen stehen lässt.
Ja, das ist ja aber witzig, ja. Humor hat er ja gehabt.
Das stimmt, ja.
Haben die wirklich durchgehalten?
Die haben durchgehalten. Die haben sich in einen Rausch reingesteigert, der dann dazu geführt hat, dass sie gar nicht mehr schlafen konnten am Ende. Die waren völlig fertig. Der damalige leitende Musikredakteur Jogi Radfelder, Thomas Schmidt und Stefan Siller auf der kleinen Bühne, auf der improvisierten Wiese, vor 11.000 Leuten und dann kam die Nummer 1, das war schon großes Radiokino.
Hattet ihr damals damit gerechnet, dass Stairway to Heaven dieses Lied gewinnt? Lief das damals überhaupt im Radio?
Es lief im Radio, aber es lief nicht so oft, weil es so lang ist. Und der Text ist etwas schwülstig, etwas verquast, aber vielleicht macht das gerade den Reiz aus. Wir haben damit nicht gerechnet, nee, überhaupt nicht.
Was hättest du gedacht im Vorfeld?
Highway to Hell vielleicht. Oh. Oder Brothers in Arms. Bohemian Rhapsody, ja. Die großen Knaller der Popgeschichte.
Ja. Wie wurde damals abgestimmt? Man muss sich ja nochmal zurückbesinnen. 1989, es gab noch keine Handys, es gab keinen Computer, es gab Faxe.
Faxe,
ja. Faxe gab es und die Post. Ja.
Die Post kam mit Postkarten und Briefen.
Aha.
Es gab Faxe, die ausgewertet wurden und waren überhaupt nicht vorbereitet darauf. Was das alles für ein Schwanz nach sich zog, hat keiner bedacht. Die beiden haben einfach gesagt, wir machen das mal. Es wurde abgesegnet von der Programmleitung und dann wurde gemacht. Und im Zuge des Machens kamen immer mehr Faxe, immer mehr Briefe und die wurden ausgewertet und daraus entspann sich so langsam ein Bild von dem, was dann im Programm über die Leute ausgeschüttet wurde. Und das war schon abenteuerlich. Es gab ja gar kein Format. Formatradio gab es sowieso noch nicht so in der Form und auf ein Format wurde auch nicht Rücksicht genommen. Es lief Tubular Bells 20 Minuten lang zum Frühstück, hinterher ganz in Weiß von Roy Black. Und es gab natürlich einige, die gesagt haben, das können wir nicht machen, das ist wahnsinnig geworden. Das macht alles kaputt, was wir in Jahren aufgebaut haben. Aber ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Wir haben das, was in Jahren aufgebaut wurde, haben wir noch konsolidiert.
Die Finalparty war ja dann, dass es überhaupt eine Party war ja eigentlich eine Überraschung. Also es geistert ja die Geschichte herum, dass der damalige SDR3-Chef Hans-Peter Archner den Casino-Nebenraum buchen wollte.
Ja. Ja?
Für falls jemand vorbeikommt, um zu gratulieren. Ja.
Hans-Peter, ja, hat den Casino-Nebenraum gebucht für insgesamt, wenn sie dicht stehen, 60 Leute. Und dann gab es eine Indiskretion von der Bild-Zeitung, die geschrieben hat, es gäbe eine große Abschiedsparty im Park der Wilder Berg. Daraufhin haben sie die Telefone heiß gelaufen und der damalige Öffentlichkeitschef Dr. Bessler hat blitzartig zusammen mit dem L-Musik-Chef, mit Ulrich de Fehr, ein Notfallszenario entwickelt und sie haben im Park der Wilder Berg Sicherheit hergestellt durch ein paar Securities und ein paar Toiletten aufgestellt, Papierkörbe, leichtes Catering und eine kleine Bühne. Und es kamen in der Tat 11.000 Menschen, das muss man sich vorstellen.
Ja, heute ginge das gar nicht mehr, ne? Aus polizeilich, Sicherheits, irgendwelchen Gründen.
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich würden auch so viele gar nicht mehr kommen.
Ach doch, komm. Die Schleierhalle ist heute schon ausverkauft fürs Finale, also.
Ja, die Schleierhalle.
Ja.
Und es gab auch keine Konkurrenz, wir waren alleine.
Ja.
Die Kampagne Radio für den Wilden Süden, das kam kongenial zur gleichen Zeit. Und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Die Radio für den Wilden Süden, die verbale Vorgabe wurde eingelöst durch Fakten, durch die Hitparade Top 1000X, die heute noch legendär und ich finde auch unerreicht ist.
Und kam die tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde? Das war ja das erklärte Ziel zunächst.
Es kam ins Guinness-Buch der Rekorde.
Und bei der Party trat da auch noch eine Band auf, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was da war.
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß, dass die ganzen Kollegen da waren. Zwei unrasierte Figuren auf der Bühne, ungewaschen, unrasiert, verschwitzt, glücklich.
Ja.
Und da kam die Nummer 1, Stairway to Heaven.
Und die waren ja abends noch im Fernsehen, da war ja Sport im dritten, ah nee, das war am nächsten Tag, sonntags,
ja,
gell?
Ja.
Weil der damalige Moderator Michael Schlicksup hatte ja gesagt, das ist ja auch irgendwie eine sportliche Leistung, und hat ihn in die Sportsendung eingeladen.
Ja, Schlicksup war ein weitbildender Mensch, ja.
Es ist auch Sport irgendwo, ne?
Ganz klar.
Und mit dieser Top 1000X, das war ja so quasi der Startschuss für eine Reihe von Hitparaden. Die nächste kam ja dann schon gleich im nächsten Jahr, das war die Top 2000D, 1999. Wie war das? Hattet ihr gedacht, einmal hat geklappt, super, jetzt müssen wir weitermachen? Wie kamt ihr dazu auf diese Idee dieser deutsch-deutschen Hitparade? Klar, die Wiedervereinigung war der Anlass.
Es war vom 17.08.1990 bis zum 25.08.1990. Die Mammut-Hitparade Top 2000D. 2000 Musiktitel, 9 Tage und Nächte lang, rund um die Uhr, als deutsch-deutsche Gemeinschaftsaktion.
Genau. DT64, was war das da für ein Radio?
Das war das Jugendradio der DDR. Ausgestrahlt wurde, wie gesagt, im Sendegebiet des damaligen Pop-Programms SDR3 in Baden-Württemberg und im Sendegebiet der DDR Jugendradio DT64. Also in der gesamten DDR waren wir zu hören. Die Mauer war gefallen und alle durften reisen, aber die Wiedervereinigung war noch nicht vollzogen. Das war so eine Interimsgeschichte.
Mhm.
Entsprechend groß war der Aufschrei, als diese Radio-Hitparade in Ost und West anfing zu funktionieren. Es gab 4 Moderatorenpaare, die sich in Schichten abwechselten, also 8 Moderatoren, 4 aus dem Osten von DT64, 4 aus dem Westen. Immer ein Ossi und ein Wessi zusammen. Es waren Mario Brasch, Lutz Bertram, Uwe Wassermann und Günter Schneidemann aus dem Osten. Und aus dem Westen, es waren Thomas Schmidt, Stefan Siller, Friedemann Leinert und ich. Und mein Ostpendant war Günter Schneidemann, Englischlehrer und Moderator aus Ost-Berlin. Günter und ich hatten viel Spaß in unseren Sendungen, weil wir uns völlig sorglos und unverschämt über die Eigenheiten und Schrullen in West und Ost lustig gemacht haben. Zum Beispiel haben wir Günther gesagt, zu deiner Buntfaltenjeans kannst du nicht rumlaufen, in die Cowboystiefel gesteckt und ein grünes Röschenhemd ist auch nicht mehr in.
Und das hat er wirklich angehabt oder denkst du dir das aus?
Nee, das hat er angehabt. Nee, der lief so rum.
Okay.
Ich wollte auch nicht mit ihm gesehen werden.
Okay.
Und ich habe gesagt, wenn wir mit unserer Schicht fertig sind, dann nehmen wir dann dein Begrüßungsgeld und kaufen dir in der Stadt eine neue Levis 501.
Aha.
Das ärgerte die linientreuen Funktionäre von DT64. Und man machte Günther bittere Vorwürfe, dass er es zuließe, dass dieser blöde Holtmann ständig sich über die DDR lustig macht und ihn gleichsam am Nasenring durch die Sendung führt. Da haben wir gesagt, vor allen Dingen der Hans-Peter Eichner hat gesagt, Günther, was willst du denn noch bei diesen Betonköpfen? Bleib doch einfach hier. Und das hat Günther gemacht und ist bei uns geblieben, 40 Jahre lang.
Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt aus einer eurer Moderationsschichten.
Oh Gott.
Ja.
Dies ist übrigens eine Jingle-Maschine, dies ist dann so ein kleines Teil, hier sind die ganzen, diese kleinen Zuspiele, Ossi- und Wessi-Charts und wenn man das reindrückt, es wird immer oft geredet im Hörfunk, im Radio über Jingle-Maschine, die wieder nicht geht oder irgend sowas und dann haut der Moderator davor und so sieht das dann aus, wenn man sagt, dieses blöde Ding geht wieder nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht...
Du hättest nie Trabant fahren dürfen, das sehe ich jetzt schon ein.
Wieso?
Na, wenn du damit umgehst, hättest du die Hand rausziehen müssen.
Du hast mir selbst gesagt, als bei dir ein Tieflader in die Tür gefahren ist, dass nach einer Weile die Beule von selbst wieder rausgekommen
ist. Das ist richtig, aber der hat sich ganz allmählich dieser Tür genähert und ist auch ganz allmählich wieder weggegangen. Aber wie du mit der Jingle-Maschine umgehst, mein Lieber...
Soll ich dir was sagen, Baby? Die nimmt mir das nicht übel, pass mal auf.
Na?
Top 2000D, die ersten Ossi-Bessi-Charts. Germany's finest rock.
Music Power. Und ein cooles Jingle auch noch, gell? Das klingt cool. Immer noch gut, ne?
Man war jung und dumm.
Ha, komm. Nein, aber wie war denn das? Gab es da irgendeine Kontrolle, gerade so aus der Sicht der DDR?
Nee.
Ja, bei euch nicht, da konnten sie ja nicht, aber vielleicht bei den anderen Teams da in Ost-Berlin.
Ja, in der Leperstraße, in der Zentrale von DT64, gab es helle Aufregung und Empörung. Die damalige Musikchefin von DT64, wie hießen die? Marianne Oppel. Die hat uns bittere Vorwürfe gemacht, dass das so nicht geht, dass man so sich nicht benehmen könnte und bei Verkehrshinweisen nicht sagen könnte, im Osten sei nichts los.
Was ja stimmte da.
Natürlich stimmt. Ja. Gähnende Leere auf den Ostautobahnen.
Ja.
Die haben versucht, die Ostmoderatoren, also Marion Brasch und Lutz Bertram, Uwe Wassermann und Günter Schneidewind, zu disziplinieren. was wir gezielt unterlaufen haben.
Also die haben angerufen oder wie? Oder was war da?
Die haben zum Telefonrapport bestellt.
Aha.
Hinfahren ging ja nicht, weil die beiden Teams, die hier waren, waren ja angenagelt.
Stimmt,
aber die im Osten hatten Spießrunden laufen.
Und es waren verdammt viele Titel. Also 2000 Titel. Ich glaube, da ist es dann so im hinteren Bereich schon arg extrem, oder?
Ja, ich habe hier die Liste vorliegen. Es gab 2 Listen, eine Ossi-Liste, eine Wesse-Liste und dann gab es
eine gemischte.
Einen obskuren Koeffizienten, der dann die aktuelle Reihenfolge festgelegt hat. Ich lese mal die ersten 10 vor.
Ja, die ersten 10, okay.
Das waren auf 10 Satisfaction Rolling Stones, auf 9 Black Velvet Eleanor Miles, auf 8 Poison Alice Cooper, auf 7 Another Day in Paradise Phil Collins, auf 6 Leningrad Billy Joel, auf 5 Wish You Were Here Pink Floyd, auf 4 Enjoy the Silence Depeche Mode, auf 3 Stairway to Heaven Led Zeppelin, auf Platz 2 Brothers in Arms und Dire Straits und auf Platz 1, weißt du es noch?
Sinead O'Connor, Nothing Compares.
Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ja. Wobei bei den Ossis war auf 1, wenn man nur die reine Ost-Hitparade genommen hätte, wären Depeche Mode mit Enjoy the Silence auf 1 gewesen und bei uns Stairway to Heaven.
Jetzt hätte ich mir gedacht, dass eigentlich diese Ost-Songs, diese Ost-Bands, da, die es damals ja gab, die Pudis, Karat, dass die irgendwie da ein bisschen vorne mitgemischt haben, aber das war ja gar nicht
vorne
so.
War nicht. Die waren im ersten Drittel angesteuert und im zweiten und dritten Drittel waren die häufiger damit.
Aha, kannst du das erklären?
Ich glaube, dass einfach mehr aus dem Westen abgestimmt haben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die im Osten gar keine Lust mehr hatten, diese Ostsongs zu wählen, weil sie jetzt ja alles hatten da zur Wahl vielleicht.
Kann sein, dass sie Rockhaus und am Fenster City die Pudis nicht mehr hören wollten.
Ja, das kam erst später wieder, erst viele Jahre später, als so eine Ostalgie hochkam, dann kamen diese alten Ostbands wieder.
Ja, die waren auch gut.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Das ist eher so die normale Musik, in Anführungszeichen.
Die, die Musikkultur aus dem Westen wurde aufgesaugt wie ein trockener Schwamm in einem Essigarme.
Ja. Weißt du, was aus den Leuten geworden ist? Schneidewind, ja, kam zu uns, wir haben ihn aufgenommen.
Schneidewind haben wir bei der Hand genommen und ihm das Leben gezeigt. Schneidewind war auch lustig. Schneidewind hat ja einen Trabi bestellt gehabt und es gab ja längere Wartezeiten auf Autos in der DDR. Und nachdem er, glaube ich, 12 Jahre gewartet hatte auf seinen Trabi, hieß es, der Trabi ist da, im selben Tag ging die Mauer auf. Und er hätte sich einen Opel Vectra kaufen können.
Tja.
Schneidewind ist gut eingeschlagen bei uns als Musikexperte.
Ja.
Friedemann Leinert.
Der hat seine eigene Firma, ne?
Macht Musik. Stefan Siller schreibt Bücher.
Ist auch im Ruhestand inzwischen.
Ich schreibe auch Bücher.
Du schreibst auch Bücher. Die Marion Bra schreibt auch Bücher.
Ja.
Der Wassermann ist in Berlin beim Radio.
Das weiß ich nicht genau.
Der ist der Musikredakteur oder Sounddesigner. Und das ist eine spannende Geschichte. Lutz Bertram, I.M. Romeo, der ist ja aufgeflogen. Ne?
Ist aufgeflogen als Stasi-Spitzel.
Ja. Hast du da gespürt was bei dem, dass das irgendwie ein komischer Vogel war? Der war ja anders als die anderen.
Überhaupt nicht. Der war etwas bemerkenswert durch seine Sicherheit, wie er mit der Technik umgegangen ist, obwohl er blind war. Er war ja total blind, hat nichts gesehen und hat trotzdem ganz sicher gefahren am Discopult. Er war lustig, er war wortwitzig, er war frech. Und zum Teil unverschämt, aber dass er ein Stasi-Spitzel war, uns alle brutal überrascht. Da war nichts von zu merken.
Und das hat ja auch irgendwie auf Günter Schneidewind mit abgefärbt. Die waren ja auch privat wohl befreundet. Und wenn dein bester Kumpel ein Spitzel ist, dann stehst du ja sofort auch in dem Geruch. Ne? Das ist ja für den auch eine üble Geschichte gewesen.
Schneidewind ist ja auch versucht worden anzuwerben von der Stasi. Hat Besuch bekommen von Stasi-Offizieren, die im Ledermantel zu ihm nach Hause kamen und gesagt haben, will er nicht bei der Stadtsicherheit Karriere machen will. Und der hat das abgelehnt. Hat gesagt, mach ich nicht. Und hat darauf auch Nachteile zu spüren bekommen in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik. Aber ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten, wenn wir in der Situation gewesen wären. Man soll den Stab nicht brechen über andere. Man weiß nicht, wie man sich selbst eingestuft hätte.
Ja klar, und hinterher ist man immer schlauer, nicht? Und kann klug daherreden. Ne?
Hinterher ist man schlauer. Und Schneidewind hat mir zu mir gesagt, er will seine Stasi-Akte gar nicht lesen. Weil wenn er sie liest, muss er 90% seiner Freunde und die Freundschaft kündigen. Das sind natürlich schon gespenstische Voraussetzungen.
Das große Finale war dann bei uns hier, was war das? Auf dem Vasen war eine große Finalparty, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, waren auch 11.000 Leute. Die Toten Hosen sind anonym aufgetreten sozusagen, ohne Ankündigung, weil sie ja noch ein Konzert hatten im zeitlichen Umfeld.
Ja, und die waren ja auf Platz, weiß ich nicht mehr, 11, 12, 14. Die waren auf 16 mit Hier kommt Alex und sind dann überraschend aufgetreten und haben den Song live gesungen.
Live gesungen, und Rockhaus waren da.
Ja, und Matthias Reim, der hat in diesem Jahr seinen Nummer 1 Hit damit, Verdammt, ich lieb dich.
Ja.
Und war auch auf 14 in dieser Hitparade.
War sehr erfolgreich, Matthias Reim war sehr, sehr erfolgreich.
Ja. Wie kam das an, gerade vor dem Publikum auf dem Vasen? Das ist ja praktisch ein Popsong, ein deutscher Popsong, sehr Schlagerrest irgendwo. Und wie hat das Publikum reagiert? Fanden die das okay?
Fanden es nicht nur okay, die fanden es super. Es kam sehr gut an. Bei denen, die es gut fanden, kam es gut an, die anderen haben wahrscheinlich den Mund gehalten. Das passt in den Kontext hervorragend rein. Thomas Schmidt kam angereist aus dem Osten.
Genau.
Friedemann Leinert. Waren alle vereint auf der Bühne?
Nee, Friedemann Leinert und die Marion Brasch, die waren in Dresden und da war eine zweite Finalparty und da ist Nena aufgetreten.
Hast du das noch weißt?
Ja. Ich habe das recherchiert. Das stimmt wirklich.
Du hast recht, ja, die waren in Dresden.
Und nachdem wir jetzt die größte Hitparade, die längste Hitparade Deutschlands hatten und dann die Wiedervereinigung hatten, da konnte ja nicht Schluss sein. Ein Jahr später die nächste Idee, die erschreckend modern ist, wenn man den heutigen Hintergrund sieht. Wir machen eine Europa-Hitparade.
Ja. Die waren nicht so spektakulär, wie man eigentlich denkt. Es waren Kooperationen geplant mit Benelux, mit Skandinavien und an den europäischen Staaten. Aber das war nicht so der Paukenschlag. Der traf nicht so in ein emotionales Wespennest wie die Top 2000D. Wobei bei der 2000D, muss man noch sagen, war das Fernsehen noch dabei zum ersten Mal. Das Fernsehen hat abgebildet, wir wurden alle zu Fernsehstars, wurden auf der Straße angesprochen. Und es ist eigentlich eine völlig obskure Idee, Radio abzufilmen. Man sieht zwei Leute, die sitzen und sich unterreden und dann läuft Musik. Aber wir haben das überbrückt mit Videos, mit Clips, Videoclips, die dann gezeigt wurden. Und das hat hervorragend funktioniert. Es gab Mördereinschaltquoten im SWR-Fernsehen damals, oder Südwestfernsehen, wie es damals hieß. Das war super, ja.
Ja. Also jetzt gehen wir mal zu der Europa-Hitparade Top 1000 XL. Das war im August 1994. Mehrere europäische Radiosender haben mitgemacht. Wenn ich richtig mich erinnere, war das so, dass die in den einzelnen Ländern abgestimmt wurde und die Hitparade wurde zusammengerechnet und wir haben sie hier gespielt und die in ihren Ländern haben ihre eigene Hitparade ausgespielt daraus, ja?
So war das.
Ja, genau. Entstand daraus so ein europäisches Gemeinschaftsgefühl irgendwo auch oder eher nicht?
Eigentlich nicht. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass da was zusammenwächst, was vorher nicht zusammen gewesen wäre. Wir haben uns höflich und kollegial verhalten. Aber ich habe an diese Hitparade erstaunlicherweise überhaupt keine spektakulären Erinnerungen.
Es gab ein Finale im Reitstadion, ja, vielleicht ist dir das noch das präsent.
Das ist mir noch präsent, hat Retzer Schlauch gesungen.
Ich dachte Rory Gallagher, sagst du jetzt.
Retzer Schlauch hat Satisfaction gesungen.
Ist wahr?
Ja, ja.
Verrückt,
im,
ja.
Im weißen T-Shirt.
Ja, ja, Rory Gallagher, das war sein letztes Live-Konzert.
Ja?
Mhm, weiß ich auch.
Er hat sich totgesoffen.
Tja, passiert unter Künstlern, ne? Und danach war, glaube ich, erstmal Pause mit den Hitparaden, wenn wir jetzt die Hitparaden weiter so durchgehen. Dann kam das Jahr 1998 und in diesem Jahr wurde alles ein bisschen anders. Das war das Jahr der Fusion.
Westfunk und Süddeutscher Rundfunk.
Genau, SDR und SWF. Und da habt ihr euch was ganz Geiles ausgedacht. Das war, lief ja alles noch in SDR3. Kannst du dich noch erinnern, wie diese Hitparade Start ins Wildall, wie das ablief?
Es lief in SDR3 und SWF3.
Genau.
In beiden vormaligen Programmen, die dann fusioniert wurden. Ich kann mich nur erinnern, ja. Es gab auch Doppelmoderationen aus SWF-Seiten und aus SDR-Seiten.
Weiß noch, wer dabei war?
Ja, Michael Splet, Patrick Lühnen, ich glaube Jochen Graf und Stefanie Tücking. Und von uns die üblichen Verdächtigen.
Also Holtmann, Siller, Schmidt?
Ja.
Nehlmeier.
Nehlmeier, ganz genau. Wir haben schichtenweise moderiert und das war schon spannend. Das gab schon gruppendynamische Verwerfungen.
Ja, das erzähl mal genauer.
Das Problem war, dass zwei erfolgreiche Radioprogramme, nämlich SWF3 und SDR3, das Radio für den Wilden Süden, sich über Jahrzehnte Konkurrenz gemacht haben. Ausgestrahlt worden in einem Gebiet, wo beide zu empfangen waren. Und SWF3 war der Riesen-Moloch, das riesengroße Programm, das Marktführerprogramm in Deutschland, als Popprogramm, was es schon seit den frühen 70ern gab, mit Popshow und so weiter. Und SDR3, das Radio für den Wilden Süden, sozusagen der Nachzügler, der von SDR-Seite dann auch etabliert wurde als Pop-Service-Programm. Und das wurde in Baden-Baden nicht gern gesehen. Deswegen gab es auch schon mal kleine Frotzeleien und Anfeindungen, kann man nicht sagen. Es ging ja nur um Radio, es ging ja nicht um die Krebsforschung oder um die Raumfahrt, sondern es ging um ein bisschen Radio. Aber da gab es schon Platzhirschgebaren, da gab es schon die ein oder andere kleine Scharmützel.
Was hieß denn das für die Teams, für die Moderationsteams? War das so, dass man sich so ein bisschen gepickt hat? Oder?
Ja, ich konnte mit Stefanie Tücking eigentlich sehr gut, weil wir beide ein bisschen schnodderig sind. Wir mochten uns auch, wir kannten uns auch von vorher schon aus Fernsehsendungen. Wir hatten nicht so ein Riesenproblem. Aber Steff ist natürlich auch eine selbstbewusste Frau gewesen, die auch sehr auf ihrem SWF3 stand und schon auch versucht hat, einen Nägel einzuhauen. Zum Beispiel gab es immer wieder Frotzeleien mit Baden-Baden, Standort SWF3 und Stuttgart, Standort SDR3. Die Baden-Badener machen sich über Stuttgart lustig. Steff in die Tüchen sagte, ja, Stuttgart ist ja auch nicht gerade mehr oder weniger ein Dorf. Ne? Ich hab dann gesagt, ja, aber es ist Singapur gegen Baden-Baden.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, wie das ankam?
Ja, super, ja, ganz toll. Ja. Naja, gut, aber dann kam das gemeinsame Programm. Diese Hitparade lief genau auf den Fusionszeitpunkt Mitternacht hin. Und dann hat der Peter Stockinger, SWF3-Chef damals, aus dem Funkhaus gesagt, um Mitternacht, nicht es wird 12 Uhr, sondern es wird SWR3. Und dann spielte Grönemeyer auf dem Baden-Air-Park ein Konzert.
Das ganze Hitparaden-Konstrukt endete auf dem Baden-Air-Park mit einem Finale, wo dann Tito und Tarantula und verschiedene Gruppen, die in der Hitparade hoch platziert waren, live gespielt haben. Und ganz hoch in Top 5 war Männer sind Schweine. Und das wurde anmoderiert von Gottfried Fischer.
Echt?
Ja. Und da gab's Pfiffe.
Oh.
Da gab's Leute, die das nicht verstanden haben. Weil das ist der SWR3-Programm war immer ein bisschen anarchisch und chaotisch. Dadurch auch genial und sehr, sehr erfolgreich. Und das SWR3-Programm war cool und schnittig und hochprofessionell. Das heißt, es fallen zwei Welten aufeinander. Auch in der Schlussveranstaltung. Das war schwarz vom Menschen. SWR3-Fans und SWR3-Fans. Ich habe abends noch eine Fernsehsendung gemacht, extra spät. Dann spielte nach der Ansage von Stockinger spielte Grönemeyer. Und es war schon ein großer Event. Da wurde schon ein großes Rad gedreht.
Und dann begann das Zeitalter von SWR3, von SWR1. Und du bist damals als Musikchef zu SWR3 gegangen.
Ja, ich war zusammen mit Hans-Peter Eichner Programmchef von SWR3. Ich war für den Musiksektor und Hans-Peter auf dem journalistischen Sektor. Und Hans-Peter wurde Chef von SWR1. Und ich wurde Musikchef von SWR3. Und stand sehr im Fokus. Als ehemaliger Stuttgarter stand ich sehr im Fokus. Aber es hat letztlich doch gut funktioniert. Wir haben in den ersten beiden Jahren tierische Verluste eingefahren, weil die Leute uns abgestraft haben, weil die ihr angestammtes Programm nicht mehr gehört haben und sie mit dem Neuen nicht einverstanden waren. Aber letztlich wurde dann SWR3 doch das Marktführerprogramm in Deutschland wieder.
Genau, du warst dann viele Jahre bei SWR3 und dann irgendwann bist du zu SWR1 gekommen. Warte mal, wann war das? 2005?
Ja, 2005, ja. Ich habe SWR3 auf der Frequenz 92.2 die Morning Show moderiert jahrelang. Und dann eine Fernsehsendung gemacht, die hieß Ringfrei. Ringfrei war eine Late Show mit Gästen und in der Nacht von 0 Uhr bis 0.45 Uhr. Für diese wenig spektakuläre Sendezeit hatten wir ganz gute Einschaltquoten.
Ja, und du konntest machen, was du wolltest um die Zeit, ne?
Ja, klar. Mehr oder weniger. Und ich habe aber dann gemerkt, dass ich dieser SWR3-Welt, dieser jugendlichen Welt langsam sukzessive entwachse. Und weil ich nicht zum Berufsjugendlichen werden wollte, habe ich gesagt, betreib doch, dass ich nach SWR1 kommen kann. Das erwachsene journalistische Programm, das passt besser zu mir. Und das wurde dann auch betrieben und habe dann jahrelang noch SWR1 gemacht.
Genau, guten Abend Baden-Württemberg, Kopfhörer, du hast Formate entwickelt, also du warst da ja auch federführend dabei.
Pop und Poesie.
Genau. Sehr erfolgreich läuft ja heute noch. Die Hitparaden-Historie begann ja bei SWR3 und SWR1 hat es dann ja übernommen. Und dann begannen wir mit den gerechneten Hitparaden. Hast du da eine Erinnerung? Warst du da beteiligt?
Ich kann mich an diese Motto-Hitparaden nicht mehr im Einzelnen im Detail erinnern, weil ich war dort nur in Anführungsstrichen als Moderator beteiligt, in den Vorbereitungen nicht.
Aber dann kann ich dich ja jetzt überraschen mit der Hitparade 2002, 50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits. Das waren die größten Single-Hits. Anlass war 50 Jahre Baden-Württemberg. Was war da die Nummer 1?
Stairway to Heaven.
Nein.
Was denn?
Bill Haley, Rock Around the Clock.
Oh, zu Recht. Ein bahnbrechender Hit.
Oder kann sich an den Nummer 1 der 70er erinnern? Weißt du das noch?
Der 70er?
Ja.
Led Zeppelin.
Nein. Olivia Newton-John und John Travolta, You're the One That I Want.
Nein,
ja,
bitte nicht.
Doch, Matthias, doch. Bei den Männern und Frauen, weißt du da noch die Nummer 1?
Led Zeppelin.
Ja, die Hälfte stimmt. Und die Frauen hatten eine andere Nummer 1. Weißt du noch, Summer of 69, Bryan Adams war bei den Frauen die Nummer 1 und bei den Männern Led Zeppelin.
Einleuchtend.
Ja.
Die Frauen sind nicht so Rockfans meistens, sondern stehen nur auf melodiöse Geschichten. Oh.
Baden und Württemberg haben wir gegeneinander gemacht, das war auch interessant.
Das Badener Lied war echt hoch.
Ja, auf 9.
Ja.
Und nie mehr wegzukriegen aus den Top 50 oder Top 20 der Hitparade seitdem. Ja. Ne? Das ist so ein Heimatbewusstsein, oder? Was ist der Grund, dass so ein Song so weit nach vorne kommt?
Die große Identifikation mit der Heimat, mit der Landschaft, den Menschen und der Region. Es steckt tief in den Genen drin. Bei den Badenern offensichtlich tiefer als bei den Württembergern.
Ja, das stimmt. Und wenn man so zugereist ist wie ich, also ist das, ich verstehe es gar nicht, ich bin in Baden-Württemberg, fühle mich als Baden-Württembergerin und dieser Unterschied oder diese Feindschaft ist mir gar nicht so klar. Ist dir das klar?
Nee, mir geht's genauso wie dir. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe dann mich auch in unverschämter Weise lustig gemacht im SWR3-Team. Immer freitags war eine große Redaktionskonferenz und dann vor allem ins Wochenende. Und in so einer großen Redaktionskonferenz habe ich immer gesagt, ich fahre übrigens jetzt in die Landeshauptstadt. Braucht jemand was? Warme Decken, Haarmilch? Und mir echt Freunde gemacht.
Ja, sie haben dich geliebt. Das kann ich mir gut vorstellen, ne? Aber Baden und Württemberg hat auch funktioniert. Mit der Nummer 1, was schätzt du?
Baden und Württemberg?
Mhm.
Stairway to Heaven.
Richtig, beide Male. Und Yogi Radfelder, damals Musikchef von SWR1, sagte dann, je höher die Platzierung, desto geeinter das Land.
Ja, recht. Sagt er als Schwabe.
Ja, das sagt er als Schwabe, ne? Dann gab es noch eine Interpreten-Hitparade, auch spannend. Da ging es darum, dass man mal guckt, welche Band am höchsten platziert ist und welcher Song. Das war auch, da haben die Hörer auch abgestimmt.
Stairway to Heaven.
Falsch, Matthias. Falsch.
Sondern?
Queen. Bohemian Rhapsody. Weil Queen hat mehr Songs und war öfter platziert.
Ja, ja.
Ja, ja. Platz 2 waren die Beatles, falls es dich interessiert. Und aber, falls es dich auch interessiert, auf 5.
Mit welchem Titel?
Aber, warte, muss ich nochmal zurückblättern. Dancing Queen.
Schön.
Ja. Und du warst eigentlich auch jedes Jahr dabei, ne?
Ja, jedes Jahr dabei.
Du hattest da eine sehr charmante Partnerin. Warte mal.
Music. Non-stop. 3, 2, 1.
Für uns in Baden-Württemberg. Die SWR1 Hitparade mit Stefanie Anhalt und Matthias Holtmann.
Das Team Matthias Holtmann, Stefanie Anhalt, das war ein Dreamteam eigentlich, oder?
Ja, wir konnten gut miteinander. Stefanie war insofern eine ideale Partnerin, weil sie erstmal sehr professionell ist und sehr klug. Und zweitens sind wir uns nicht in einem Personalclinch ins Wort gefallen, sondern haben kooperativ und partnerschaftlich das durchgezogen. Dadurch kam es sehr sympathisch rüber.
Ja, und ihr habt auch immer Mätzchen gemacht, ne? Euch schön angezogen oder nicht schön angezogen.
Ja, sicher. Es gab ja die Webcam. Das heißt, wir wurden auch optisch wahrgenommen und dann haben wir ein Motti ausgegeben. Abendkleidung, volkstümliche Kleidung, Clownskleidung, Badekleidung.
In der Badehose? Nee, Matthias, das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Du hast nicht in der Badehose moderiert, das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nein. Und Steffi niemals im Badeanzug. Also wenn du meinetwegen in der Badehose, aber Steffi nicht im Badeanzug, das glaube ich nicht.
Doch.
Ich werde das prüfen, das stimmt sicher nicht.
Aber weil du vorhin Queen erwähnt hast und aber, erstaunlicherweise sind diese beiden Titel Bohemian Rhapsody und Dancing Queen auch die größten Bringer in Pop und Poesie. Also sind absolute Evergreens.
Ja, glaube ich. Wir haben ja jetzt schon so oft drüber gesprochen, dass Led Zeppelin fast immer die Nummer 1 war, gefolgt von Queen. Queen ist ja so auf dem Marsch dahin, dass das vielleicht dass eine weitere künftige, häufige Nummer 1 werden könnte.
Ja.
Du bist ja Musiker, du hast bei Triumvirat getrommelt, du spielst unendlich viele Musikinstrumente. Kannst du mir mal erklären, was macht einen Song wie Bohemian Rhapsody von Queen aus?
Die Historie. Freddie Mercury als faszinierendes Gesamtkunstwerk, die Band als kontinuierlicher roter Faden durch die Popgeschichte und das Konstrukt dieses Songs, der ja sich an keinerlei Regeln hält, der im Prinzip anarchistisch aneinander gewürfelte Parts hat, die mit einem normalen Popsong überhaupt nichts zu tun haben, normalen Rocksong, sondern Led Zeppelin geht durch, fängt leise an und hört laut auf, aber geht im Prinzip immer durch. Wenn bei Queen Tempowechsel sind, Atmosphärenwechsel und vokalische Vielfalt, gesangliche Vielfalt sich breit macht. Ansonsten ist der Song einfach brillant gemacht. Ich bin kein großer Queen-Fan, genau wie Thomas Schmidt kein großer Queen-Fan ist, aber vor Bohemian Rhapsody ziehe ich den Hut. Und es gibt auch unzählige gute Versionen davon. Von Pink gibt es eine hervorragende Version von Bohemian Rhapsody. Der Song hat was, was man eigentlich gar nicht erklären kann. Magic, ich glaube, es ist Freddy. Der Film ist ja auch sehr, sehr erfolgreich mit 4 Oscars. Der Film Bohemian Rhapsody.
Das ist ein klasse Film. Ich habe den gesehen, ich habe Gänsehaut. Also immer wenn die Musik einsetzt, habe ich Gänsehaut bekommen. Also ja. Das war verrückt. Das ist ein geiler Film, ja.
Der Oscars bekommen für den besten Tonschnitt, für den besten Bildschnitt, für die beste Tonregie.
Für den Hauptdarsteller.
Der Hauptdarsteller ist natürlich auch unglaublich. Man denkt, man hat Freddie Mercury vor sich. Aber das sind alles nur Versuche, was zu erklären. Was genau der Magic ist von Bohemian Rhapsody, weiß ich nicht.
Und Stairway to Heaven, das ist eine Rockhymne, ja, das spricht vielleicht eher die Rockfraktion an.
Spricht die Rockfraktion an und Led Zeppelin sind natürlich auch ein Mythos. Mit Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham am Schlagzeug. Natürlich auch eine ewig lebendige Rockgeschichte, die eigentlich nie aufhört. Und der Text ist, ähnlich wie verschiedene Pink Floyd-Texte, etwas unverständlich, etwas verquast. Es geht um eine komische Treppe, die in den Himmel führt, wo eine merkwürdige Frau merkwürdige Dinge drauf tut. Also lässt Raum für Halluzinationen, für Interpretationen und für Träume. Ich glaube, die Cannabispflanze gedeiht auch gut dabei.
Matthias, jetzt bist du nicht mehr dabei. Du bist im Ruhestand seit 4 Jahren, glaube ich. 4?
Seit 2015.
Wie bist du mit der Hitparade verbandelt?
Ich höre sie. Es ist Ausnahmezustand. Ich habe bei der Hitparade extrem das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich sie nicht höre. Weil die komischen Aneinanderreihen von Tubular Bells, Back in Black von AC/DC, Roy Black und Pink Floyd bringen schon Überraschungen mit sich, die man gerne aus dem Radio hört und die man nicht vermissen möchte. Weil alles ist ja wiedererkennbar, alles ist wiederholbar durch Rotationen und Formatvorgaben. Und einmal im Jahr wird die Sau rausgelassen. Und das finde ich faszinierend.
Was machst du heute? Du bist immer noch der Kopf von SWR1 Pop und Poesie.
Ja.
Was machst du noch?
Ich mache mit der AOK zusammen eine Veranstaltungsreihe, die heißt Parkinson, die unbekannte Krankheit. So eine Mischung aus Fachvortrag. Es ist ein Neurologe dabei, eine Moderatorin, Stefanie. Und ich als Betroffener, Prominenter, wenn man so will, berichte aus meinem Leben. Und es gibt Gesangsnummern, es gibt einen Pianisten dabei. Es ist eine Mischung aus Show und aus Fachvortrag. Dann habe ich eine eigene Comedy-Show, die Matthias Hollmann Radioshow, mit der ich sporadisch auf Tour gehe und schreibe Bücher.
Mhm. Nochmal kurz zu deiner Krankheit. Du leidest ja an Parkinson. Ich weiß gar nicht, seit wann weißt du, dass du das hast?
Seit 2006.
2006. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, gerade für jemanden, der so agil, so nach vorne ist. Das krempelt dein Leben ja komplett um. Wie kommst du heute zurecht? Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich bin gut eingestellt, medikamentös. Ich mache viel Sport und es geht mir eigentlich besser als vor 10 Jahren.
Warum das?
Weiß ich auch nicht, weil mein Krankheitsverlauf so ist. Ich war vor 3 Jahren noch viel weniger gut zu Fuß und verbal weniger gut. Es hat sich alles gebessert. Aus irgendwelchen Gründen ist die Krankheit nicht weitergegangen, sondern die Symptome habe ich besser im Griff. Aber mir geht es eigentlich gut. Ich kann alles machen. Ich kann Auto fahren. Ich kann lesen. Ich kann mich anziehen. Kann mich ausziehen. Kann mir Essen kochen. Ich lebe alleine. Und ich komme gut klar.
30 Jahre Hitparade. History. Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1.